So. Dürfte ich mal so dreist sein und jemanden fragen, ob er eventuell vielleicht... wie heißt es? Glas Wasser. Wäre cool. Danke. Ach, jetzt lass mich halt in Ruhe. Wenn man überall was anderes braucht, ne? Warte, ich mach mal hier diesen da. Jetzt hält's. Okay. So. Den Knubbel habe ich auch und ich habe ihn eingeschaltet, gerade eben. Genau. Was nützt die Liebe in Gedanken? Wer kennt den Titel? Keiner wieder, oder was? Gibt's ja nicht. Doch, das hält. Jetzt hält. Ach, das sprinzelt sogar. Herzlichen Dank. Frisch geölt, da muss ja was gehen. Ach, jetzt habe ich das falsch aufgemacht. Ich bin ein schöner Held. Wenn man immer die KI arbeiten lässt, dann wird es immer ganz fürchterlich. Also, keiner von euch kennt den Film Was nützt die Liebe in Gedanken? Sehr interessant. Also, es war ein Film von 2004 über ein Ereignis, das 1927 die Weimarer Republik erschüttert hat. Nur 6 Jahre später kam die Machtergreifung. Mir kommt es schon wegen so vor, als ob auch heute wieder die beiden Blickwinkel auf die Welt, Freiheit oder Nichtfreiheit, auch heute wieder um unsere Aufmerksamkeit ringen und von uns eine Entscheidung verlangen. Und das Spannende ist, Gott ist es wichtig, so lese ich die Bibel, sorry, ich kann es nicht anders, dass wir bei jeder möglichen Entscheidung, die uns offen steht, doch möglichst richtig entscheiden sollen. Und deswegen nutze ich diese Formulierung von dem Filmtitel, um uns 5 Verse aus dem Neuen Testament näher zu bringen. So. Und wenn man die Predigt richtig saukurz machen wird, saukurz, dann würden wir einfach nur diesen Beatles-Titel nehmen. Und dann wäre schon relativ viel von dem, was ich euch sagen will, erklärt. Aber ich bin mir dessen sicher, dass wenn wir uns noch ein wenig mehr Zeit nehmen, dass wir uns dann auch in dieser Zeit ein paar Sachen tiefer anschauen können und aus den 5 Versen noch viel mehr ziehen können. Es geht nämlich um Matthäus 22, 36 bis 40. Das lese ich euch mal vor. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Als die geistliche Elite in Israel bereits beschlossen hatte, dass man Jesus lieber aus dem Weg räumt, weil er zu viel Ärger macht, da haben sie versucht, ihn irgendwie mit Fangfragen in die korrupte Justiz reinzukriegen. Und aus dieser Zeit stammt eben aus meiner Sicht eine der besten Vereinfachungen, die man in der Bibel finden kann. Weil wir haben ja vor kurzem mal lange Predigt über 10 Gebote gehört. Die 10 Gebote kommen aber aus dem Alten Testament. Und die 2 Gebote, die kommen aus dem Neuen Testament. Das eine ist fürs Bundesvolk erlassen worden. Und dann kommt Jesus Christus, der Erfüller vieler, sehr vieler, extrem vieler, brutal vieler Prophetien und sagt einfach, ey, passt auf, lasst uns doch mal einfach machen. Wir brauchen keine 10 Gebote, nein, brauchen wir nicht, 2 reichen völlig aus. Und dann gucken die und sie können nichts gegen ihn sagen. Das ist total genial. So. Da heißt es also, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und, viel kürzer, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich sage euch eins, ich weiß nicht, ob das lange Gebot leichter zu erfüllen ist oder das kurze. Aber schauen wir uns noch an. Also gut, gucken wir mal genauer hin. Das wichtigste Gebot befasst sich mit der Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer. Zu unserem Vater und zur höchsten Autorität im Universum. Hier gilt nicht der Befehl und Gehorsam, das war mehr so beim Adolf. Hier gilt nicht das Gesetz der persönlichen Vorteilnahme, das ist jetzt aktuell bei Trump. Hier gilt das, wenn man daraus ein Gesetz machen kann, das Gesetz der Liebe. Unabhängig von allen Vorgaben, die man machen kann, nimmt unser Schöpfer uns so an, wie wir sind, mit allem, was wir als fehlerhaft bis unvollkommen definieren können. Weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte, schickt er Jesus seinen eigenen Sohn auf die Erde, lässt ihn martern, lässt ihn ermorden, damit Vergebung möglich ist, damit jeder von uns seinen Müll, seine Verfehlungen loswerden kann und Verbindung zu allmächtigen Gott haben kann. Diese Liebe, mit der wir Gott begegnen sollen, ist von beiden Seiten bedingungslos. Gott liebt uns, das macht ihm überhaupt kein Problem, ohne die Vorgabe von Bedingungen. Und genauso bedingungslos, wie Gott uns liebt, ihm fällt es leicht, vielleicht fällt es uns etwas schwerer, sollen wir ihn auch lieben. Unsere Verbindung zu ihm soll so geprägt sein von ungeteilter Hingabe, die Herz, Seele und Verstand umfasst. So, jetzt schauen wir. Genau. Dabei steht für den Verstand Denken, Logik, Intellekt, fürs Herz Fühlen, Emotion und Intuition. Und die Seele beschreibt unser ganzes inneres Wesen, unsere Identität, das, was uns eigentlich geistlich ausmacht. Und Gottes Gebot, das Jesus hier so klar präsentiert, zeigt uns, dass Gott sich wünscht, dass wir so allumfassend zu ihm stehen, wir so allumfassend mit ihm in Kontakt stehen und wir so allumfassend bereit sind, seine Prinzipien und Wünsche in unserem Leben praktisch werden zu lassen. Und wichtig dabei ist, das vergessen manchmal die lieben Christen, wir sind gemeint. Wir sollen uns das halten, was in der Bibel drin steht. Es ist nicht unsere Aufgabe, anderen Leuten zu sagen, dass sie sich gefälligst an das, was in der Bibel steht, halten sollen, weil die anderen haben sich auf das nicht vereinbart. Das heißt, wir haben die Aufgabe und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine Riesenaufgabe, weil die, die sich nicht dran halten, die müssen wir irgendwie aushalten. Also, wir sind gemeint, nicht unser Nachbar, nicht unser Arbeitskollege oder auch dieser eine Typ, an den wir uns schon lange stören und der sich auch mal endlich etwas gesitteter benehmen könnte. Jetzt kommen wir zu einer biblischen Spezialität aus dieser Stelle. Die Dreieinigkeit in der Bibel zu finden, das hat ja Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert. Kann man sich in der Kirchengeschichte anschauen, bis das sozusagen als Lehre greifbar und belegbar war für die Bibelforscher. Und in dieser Bibelstelle finden wir was Ähnliches. Nämlich das wichtigste Gebot, wo Jesus ganz klar sagt, das wichtigste Gebot sage ich euch jetzt. Liebe Gott, bekommt ein Zwillingsgeschwister und dieses Zwillingsgeschwister sieht auch noch komplett anders aus, obwohl es aus dem gleichen Genpool kommt. Das heißt, es ist genauso aus dieser göttlichen Liebe generiert, aber sieht total anders aus. Weil das eine ist eben, wie gesagt, warte, da können wir ja nochmal zurück, hier. Das eine ist die Verbindung vom Mensch zu Gott und das andere ist die Beziehung Mensch zu Mensch. beides generiert aus göttlicher Liebe. Weil Gott dich liebt, liebst du Gott zurück. Das ist die eine Geschichte. Und jetzt kommt, weil Gott dich liebt, der gleiche Gott, die gleiche Liebe, liebst du den anderen Menschen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird es manchmal einfach, manchmal tricky. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir noch ein wenig eine Folie haben. Ebenso wichtig ist das Zweite, sagt der Jesus hier. Ne? Also liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und damit stellt er Gott und Mensch in der Liebe auf die gleiche Ebene. Im erstgenannten Gebot wird die vertikale Ebene und so weiter, das haben wir gerade eben gehabt. Wie liebst du dich selbst? Kannst du dich gut leiden? Bist du im Reinen mit dir selbst? Bist du von Selbstzweifeln zerfressen? Glaubst du, was andere böse Zungen über dich behaupten? Wer sich selbst liebt, muss Dinge so tun, wie sie unser Vater im Himmel tut. Gott liebt uns trotz all unserer Schwächen und Optimierungsgebiete. Das bedeutet, wer sich selbst liebt, muss sich samt seiner Defizite annehmen lernen. Das macht Gott und jetzt sagt er zu dir auch noch, mach es mal schön selbst auch. Freut euch über eure Stärken, aber hadert nicht zu brutal mit euren Schwächen. Ihr seid Geschöpfe Gottes und als solche seid ihr in seinen Augen gut, wie ihr seid. Und wenn man dann geschafft hat, wenn man es dann nach harter Arbeit geschafft hat, sich selbst zu lieben, dann erst kommt man in die nächste Liga, wo man dann auch andere lieben darf. Weil kannst du dich selber nicht lieben, wie willst du die anderen lieben? Das klappt irgendwie nicht, funktioniert nicht. Hast du das System an dir selber nicht begriffen, wie sollst du das System an den anderen begreifen? Keine Chance. So, jemanden seine offiziellen Stärken nicht zu neiden, ist bei diesem Lieben der anderen eine Herausforderung. Jemand anderen aber für seine offensichtlichen Schwächen nicht zu missachten, eine weitere. Das heißt, das ist das Spektrum, das jetzt aufgemacht wird. Du sollst dich auch nicht zu blöd vergleichen. Ich meine, für mich ist es einfach. Ich bin größer als ihr alle. Vergleich beendet. Easy. Na? Aber es gibt ja so zerstörerische Dinge. Oh, der ist viel erfolgreicher im Job als ich. Weißt du, der fährt das größere Auto. Der hat einen Basketballkorb in der Einfahrt. Ich habe keinen. Ich wüsste gar nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Jammer, jammer, heul, heul. Ich bin ganz schlimm und alle anderen sind so viel toller als ich. Was soll denn da rauskommen? Das hat nicht viel mit Selbstliebe zu tun, Leute. Im Gespräch mit Jesus kommt ja irgendwann die Frage, Rabbi, wer ist denn mein Nächster? Das ist in Lukas 10, 29. Und da haben wir dann gleich mal eine größere Geschichte zum Nachvollziehen. Nächste gibt es viele. Halt, stopp. Danke. Eine Boothitze. Ich möchte euch die nächsten Mal strukturiert durch Verletzungsintensität aufreihen. Wenn du nämlich von einem Menschen verletzt wird, der dir besonders nahe steht, dann ist es besonders schmerzhaft. Je näher dir jemand steht, desto schlimmer. Je weiter weg, desto mehr kann dir das egal sein. Und da gibt es halt so verschiedene Reichweiten, Nähen. Ich zähle mal auf. Also die Ehe zum Beispiel. Ne? Viele finden den Weg in eine besonders intensive Beziehung und heiraten irgendwann. Konflikte in einer solchen Verbindung haben starke Auswirkungen. Aber ist es nicht so, absolute Partner und absolute Partnerinnen gibt es nicht. Perfekt ist nicht erreichbar. Solltest du also dein Gegenüber unter den Menschen gefunden haben, manche finden sie auch unter den Katzen, also wenn du ein Gegenüber unter den Menschen gefunden hast, dann wird diese Person, wie du selbst übrigens auch, unter vielen begeisterungswürdigen Stärken auch Schwächen haben. Du wirst also sogar in diesem Fall über Schwächen, Schrulligkeiten und Marotten hinweg lieben müssen. Sonst geht es am Ende schief. Und auch wir Christen sind statistisch nicht besser als die Nichtchristen bei der Scheidungsquote. Also von daher, nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass es super easy peasy durchgeht und wir bis ins hohe Alter verbunden bleiben. Das ist halt einfach so. Auch ob des Konfliktpotenzials und der Konfliktstärke, weil es halt einfach mehr wehtut. Weil du halt nicht erwartest, dass alles habe ich erwartet, nur das nicht. Familie. Wer noch keine eigene Familie gegründet hat, der hat doch zumindest eine sogenannte, ne, in der sozialen Welt nennt man das Ausgangsfamilie. Auch hier tun Verletzungen mächtig weh, auch hier gehen Dinge schief, auch hier müssen Dinge vergeben und vergessen werden, weil es uns ziemlich schwer wird, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ich habe sehr oft mit Leuten beruflich zu tun, die keinen Kontakt mehr zur Familie haben, weil sie sich halt irgendwann so häufig daneben benommen haben, dass die Familienmitglieder gesagt haben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, lasst mich bloß in Ruhe. Dass sie die Leute dann trotzdem beerdigen müssen, sind sie meistens ziemlich entrüstet. So, aber das waren ja jetzt die einfachen Gebiete, jetzt kommen die schweren. Gemeinde, Familie, ne? Also Familie konnte ich aber nicht raussuchen. Das heißt, was ich da an Herausforderungen hatte oder auch nicht, das ist halt so, wie es ist. Aber meine Gemeinde, die konnte ich mir doch aussuchen. Ich habe mir sogar eigene gegründet, damit ich aber wirklich die perfekte Gemeinde habe. Endlich mal eine perfekte Gemeinde. Nur perfekte Leute, so genial. So ein Traum. Und du kannst sagen, oh Gott, schau mal, was ich da für Gemeinde habe. Nur perfekte Leute. Alle getragen von Liebe durch und durch. Ja. So, also. Hier finden sich die, die die Bibel genauso verstehen, wie ich sie verstehe. Und kein Millimeter anders. Hier sind alle, die in Gottes Liebe vereint sind, zusammen. Was für ein Traum, was für ein Oberhammer, was für ein Ich schwebe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Erde kommen soll, Traum. Und in einem solchen Umfeld, aber bitte, also in einem solchen Umfeld, da kann man doch nicht verletzt werden, niemals, das geht doch nicht, ne? Also ich meine, in einer Ehe, in einer Familie, da kracht's dann. Dann tut es dumm wie schlecht und alles ist ganz schlimm, aber doch nicht in der Gemeinde. Doch, das geht. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Auch dann gilt, dass wir als Christenmenschen ins Handeln kommen sollen. Hab ich was gegen einen Gemeindemenschen? Also pass mal auf, ne? Also wirklich, ne? Das müsstest du wirklich mal ändern. Ich ärgere mich schon mindestens 3 Monate drüber. Ich habe irgendwas gegen den. Ne? Da muss ich doch zu dem hin, also wenn ich die Bibel als meinen Maßstab nehme, da muss ich, steht drin, muss ich hin und muss irgendwie schauen, dass ich das glatt kriege. 3 Monate ärgere ich mich schon über dich. Ich muss ja mal das und dann kann man es ja auf den Tisch und dann kann man es irgendwie ja glatt kriegen und so weiter und so fort. Aber es ist meine Aufgabe. Ich habe was gegen jemanden, dann muss ich an den ran. So, jetzt habe ich nichts gegen jemanden. Sind ja alle Eierbobeier, sind alle die Liebe selbst. Und deswegen kann ich eigentlich gegen niemanden was haben. Aber ich spüre, da ist eine, die hat was gegen mich. Und wenn ich das spüre und wenn ich das nicht glatt kriege ich. Und wenn ich nicht denke, na, ich habe mich an dem Tag bloß schlecht gefühlt, ich habe früh was Falsches gefrühstückt. Nee, das ist wohl irgendwo wahrscheinlich wirklich irgendwas. Was ist dann? Ich als Christenmensch habe die Aufgabe, wieder hinzugehen und wieder das irgendwie glatt zu bügeln. Ich bin nämlich Christ. Ich will mich an das halten, was in der Bibel steht. Also muss ich mich auch hier aufmachen und sagen, ja, das ist ein wenig blöd, weil Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich so ist, aber ich möchte einfach nicht, dass, wenn was zwischen uns steht, das weiter zwischen uns steht und sich noch mehr auswirken kann. Dann kann es natürlich sein, ich pass mal auf, also ich glaube, jetzt war irgendwas ist da, dann kann der andere immer noch sagen, nee, da ist nichts. Das kann so sein oder auch nicht, aber sagen kann er doch, es ist nichts. Dann hast du wenigstens deinen Job gemacht. Du hast deinen Christenjob gemacht. Du bist hingegangen und hast gesagt, also ich habe da im Bauch so ein Gefühl, ne? Und deswegen komme ich zu dir. Und dann kann derjenige sagen, nee, stimmt, ich finde es total blöd, wie du immer vorne rumspringst, wenn du predigst. Zum Beispiel. Könnte ja jemand zu mir sagen. Und dann müsste ich halt sagen, okay, mag ich mich jetzt wie Häschen hüpft hier hinstellen und euch zum Einschlafen einladen? Nein, will ich nicht. Na? Also gut. Gut, ihr seht also, Christenleben ist gar nicht so einfach. Christenleben generiert Aufgaben. Blöde Sache. Und so könnten wir jetzt weitermachen, wir könnten Konfliktgebiete auftun bei Freunden, bei Arbeitskollegen, bei Hobbyteilenden, bei Wildfremden, die so wenig kenne, dass sie mir eigentlich egal sein könnten. Und bei Wildfremden, passt auf, mithören, die etwas komplett anders tun, als ich es tue, die damit aber nicht hinter dem Berg halten und mich deshalb provozieren. Solche Leute gibt's. Wildfremde. So, jetzt muss ich gleich mal weiterschalten. Genau. Egal wie wir es halten wollen, Gottes Wunsch, der Liebe zu unserem Nächsten in unserem Leben in die Praxis umzusetzen. Es wird immer so sein, dass wir über Hindernisse hinweg müssen. Wenn wir unseren Nächsten lieben wollen, dann wird er immer Stärken und Schwächen haben. Und die Schwächen muss ich immer in Liebe annehmen. Das ist einfach so. Das ist so, wie ein Auto auf der Straße fährt und nicht im Weltraum rumfliegt. Und wenn wir das nicht schaffen, über diese Hindernisse hinweg zu lieben, dann wird aus dem Anspruch, der aus der Bibel abzuleiten ist, keine Praxis. Und das ist Mist. Und je unbekannter mir dann mein Stein des Anstoßes ist, desto leichter kann ich sagen, unsere Begegnung ist so kurz, als dass ich große Emotionen in unseren Konflikt zu investieren bereit bin. Könnte ich ja sagen. Und ich sage euch ernst, ich habe das öfter mal. Ich muss mal beim Amt und dann sind die schimmelig, ne? Also Amtsschimmel, wie ja dann. Und dann denke ich mir, okay, habe ich den jetzt öfter oder lässt es sich demnächst versetzen? Warum soll ich mich jetzt da groß reinschmeißen? Lassen spinnen. Und dann ist mir dieser Satz sehr hilfreich. Aber wir alle haben Verbindungen, in denen wir über Hindernisse lieben sollen und im Verletzungsfall auch durch Mühen der Wiederherstellung Vergebung aussprechen sollen. Das ist einfach unser Job, weil wir sonst als Gemeinde nicht die Liebe, die wir von Gott aufgetragen bekommen haben, auch wirklich auf die Straße bringen, in die Gemeinde bringen. Aber ich will zurückkommen zum Titel meiner Predigt, was nützt die Liebe in Gedanken? Und da darf ich gleich mal weiterschalten. Lasst uns diesen Satz doch mal anwenden am ersten Gebot, das Jesus da ausgegeben hat. Was nützt es, wenn du Gott nur in Gedanken liebst? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Wird es irgendwann jemand merken? Gott wird es auf jeden Fall merken, weil Gott kennt dein Herz. Aber viel Auswirkungen werden wir dadurch nicht erleben. Das heißt, wenn unsere Liebe zu Gott nicht zu Handlungen führt, die diese Liebe zu Gott widerspiegeln, dann bleibt das für die Welt ohne Ergebnis. Dann sieht die Welt nicht den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Und dann ist, wie es im Jakobusbrief im Kapitel 2, die Verse 14 bis 26, ausführlichst beschrieben ist, unser Glaube ohne Werke tot. Ähnlich verhält sich es, wenn wir diesen Satz am zweiten Gebot von Jesus anwenden. Wow, es funktioniert. Mit welchen Handlungen stellst du unter Beweis, dass du dich selbst liebst? Woran können Außenstehende erkennen, dass du mit dir als Teil der Schöpfung im Reinen bist? Es nützt wenig, wenn du dich nur in Gedanken liebst. Ja, Gedanken steuern die Zukunft. Aber die Liebe deines Schöpfers zu dir sollte entsprechende Handlungen bei dir hervorrufen. Mit welchen Handlungen stellst du unter Beweis, dass du deinen Ehepartner liebst? Woran kann deine Frau, dein Mann, können Außenstehende erkennen, dass du mit deiner Frau, deinem Mann, und von anderen Verbindungen reden wir jetzt erstmal nicht, im Reinen bist? Es nützt wenig, wenn du deinen Partner in Gedanken liebst. Vielleicht kann Männern das ja reichen. Aber Frauen brauchen wohl nachvollziehbare Liebesbeweise, das ist zumindest meine Erfahrung. Die Liebe zu deinem Partner, zu deiner Partnerin ruft nach Handlungen von dir. Mit welchen Handlungen stellst du unter Beweis, dass du die Menschen aus deiner Familie liebst? Woran können deine Familienmitglieder erkennen, dass du sie liebst? Wann hast du wen das letzte Mal besucht? Wann hattest du mit wem das letzte tiefe, gute Gespräch? Wann hast du das letzte Mal beim Umzug, bei einer Renovierung oder sonst irgendwas geholfen? Ich weiß noch, ich habe ein Haus gekauft und dann habe ich es renoviert. Und als es fertig war, kam mein Vater. Und hat er gesagt, tschüss, und ist wieder gegangen. Ich werde das nie vergessen. Und ich habe nur gedacht, okay, ich glaube, ich will anders sein. Wann wurde deine Liebe das letzte Mal nachvollziehbar praktisch? Wir alle sind Botschafter der Liebe, auch als Familienmenschen. Männer sind in Christenfamilien der Vorstand der Familie und die Ehefrauen sind das emotionale Zentrum der Familie. Da komme ich nicht ran, da brauche ich gar nicht anstinken. Habe ich keine Chance. Sie ist die Liebe in Person. Wenn die KI gefragt wird, wie muss die Daniela dargestellt werden, dann ist es die emotionale, das Zentrum überhaupt, die Beziehungsflechterin. Also wir haben so eine KI-Karte, ne? Weil wir haben ja Kinder, die mit KI umgehen. Und deswegen kriegt man dann sowas. Ich bin, glaube ich, Big G oder so ähnlich. Also ist echt verrückt. Und in diesen Funktionen, als Vorstand und emotionales Zentrum, sollen wir als Botschafter der Liebe unterwegs sein. Wunderbar, wenn aus einer Familie wohlerzogene Kinder kommen, aber wenn diese Kinder nicht zuallererst sicher wissen, dass sie von ihren Eltern geliebt sind, dann läuft was falsch. Und ähnliche Fragen könnt ihr euch jetzt stellen, betreffend eure Freunde, eure Arbeitskollegen, eure Menschen, mit denen ihr ein Hobby teilt. Aber ich möchte viel lieber noch auf die Wildfremden und euch diese Wildfremden ans Herz legen. Wie kann es dir gelingen, Menschen mit der Liebe Gottes zu berühren, obwohl du sie gar nicht sonderlich gut kennst? Menschen, die dir eigentlich egal sein könnten, aber Gott eben nicht egal sind. Wen möchte Gott durch dich erreichen? Wie solltest du also in gewissen Situationen handeln, um deinen Gott die Bahn zum Herzen eines Wildfremden zu bahnen? Und weil ich ja immer für ultimative Herausforderungen bin, lasst mich kurz noch auf die Wildfremden zu sprechen kommen, die etwas komplett anders tun, als ich es tue, die damit nicht hinter dem Berg halten und mich deshalb damit provozieren. Ich glaube, jeder von euch weiß, welche Menschen das für dich sind. Wie müsstest du dich verhalten, um einen dieser Menschen für Jesus zu gewinnen? Wie hätte Jesus wohl gehandelt, wenn er davon erfahren hätte, dass in Jerusalem ein CSD stattfinden soll? Wenn ich das Neue Testament lese, dann ist Jesus sehr oft auf die Ausgestoßenen zugegangen. Und davon sehe ich manchmal einfach zu wenig in meinem christlichen Umfeld. Ich weiß, dass uns das herausfordern wird, aber ich weiß, dass es der Auftrag von Jesus ist, diesen Menschen zu begegnen. Wenn wir aber als Christengemeinde uns nicht mehr Jesus zum Vorbild nehmen, sondern uns von sonst wem beeinflussen lassen, was sind wir dann für Vorbilder? Wer sollte dann wollen, was wir dann offensichtlich schon verloren haben? Das Zentrum des Evangeliums ist die Liebe Gottes, die anders ist als alles auf der Welt. Ihr könnt alles, was die Welt als Liebe bezeichnet, hernehmen und ihr werdet es nicht wirklich vergleichbar finden dem, was Gottes Liebe ausmacht. Das ist einfach eine andere Dimension. Das ist eine andere Qualität. Und wir Christenmenschen haben Zugriff, wir sind Nutznießer dieser Liebe und haben Zugriff drauf auf diese Liebe und sollen diese Liebe, jetzt wird es ganz schwierig, auch noch unter die Menschen verteilen. Diese außergewöhnliche, nicht von der Welt greifbare Liebe. Was sind wir denn für Botschafter der Liebe, die wir nach den beiden Geboten von Jesus eindeutig sein sollen? Wenn wir die Liebe dann eintauschen gegen Abwertung, vielleicht auch Hass, Ablehnung. Ich glaube nicht, dass es der Weg ist. Zumindest nicht der Weg, den Jesus gegangen wäre. So, jetzt noch eine. Gibt dann Satz in der Journalistik, der heißt, im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Das hat sich schon zigmal bewahrheitet, allein in der Zeit, in der ich lebe und in der ich über Kriege mich informiere. Lasst's nicht zu, dass in deinem Christenleben zuerst die Liebe stirbt. Dafür ist diese völlig außergewöhnliche Liebe Gottes, die dir vom Schöpfer geschenkt worden ist, viel zu wertvoll und viel zu nötig, dass du sie in die Welt verteilst. Das ist ein bisschen so, wie wenn du ein Landwirt wärst und nur Felder bestellst. Gibt es in Stadtsteinach einen. Also einen kenne ich, der das so macht. Der hat keine Viecher mehr, der hat nur noch Ländereien, die er bestellt mit Kornzeugs. Und dieser Landwirt hat Felder, die sind näher an seinem Hof. Und es gibt dann noch Felder, die er auch bestellen darf, die sind aber weiter weg von seinem Hof. Und all diese Felder bringen nur Frucht, wenn er sich um diese Felder auch kümmert. Und so ähnlich ist es für uns auch, liebe Leute. Auch wir haben ein Feld zu bestellen. Ich habe euch verschiedene Felder aufgezeigt. Es gibt nähere Felder, es gibt fernere Felder. Aber auf allen Feldern sollen wir Liebe ausstreuen. Lasst uns Botschafter der Liebe sein auf all den Feldern, die ich aufgezeigt habe. Jesus hat sich für uns hingeopfert, dass wir seine Liebe weitertragen. Wir sind von Gott in besonderer Weise ausgestattet. Niemand hat diese Liebe Gottes so, wie wir sie haben können. Und lasst uns mit dieser Liebesausstattung die Welt zum Blühen bringen.